NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
NDR 90,3.
Willkommen zur Ausgabe 3311. Genau 50 Jahre ist es her, dass das erste Vollcontainerschiff den Hamburger Hafen erreichte. Der Container hat nicht nur den Seeverkehr revolutioniert, sondern auch den heutigen Wohlstand des Hamburger Hafens begründet. Was heute selbstverständlich ist, nämlich die Containerschiffe, das wurde in den 60er Jahren zunächst argwöhnisch betrachtet. Nur wenige Politiker haben damals erkannt, wie wichtig die Blechkisten für Hamburg werden würden und wie wichtig deshalb entsprechende Hafenanlagen waren. In diesem Hamburger Hafenkonzert erzählen wir Ihnen die Geschichte des Containers. Wir erzählen, wie die Boxen gemanagt werden und fragen nach, was sich rund um den Container zum Beispiel in Waltershof verändert hat. Ich bin Kerstin von Stürmer.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg. Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert heute mit einem ganz besonderen Jubiläum. Vor genau 50 Jahren, am 31. Mai 1968 machte das erste Vollcontainerschiff am Burchardkai fest. Die American Lancer war 213 Meter lang. Und obwohl der damalige HALA-Chef Ernst Plate die Parole ausgegeben hatte, der Container, diese Kiste, die kommt mir nicht in meinen Hafen, hatte Wirtschaftssenator Helmut Kern den Bau des ersten Containerterminals in Hamburg durchgesetzt. Und dann war es schließlich soweit. An diesem letzten Maitag 1968 wurde die American Lancer entsprechend begrüßt. Helmut Kern erinnerte sich.
Das war ein Schiff der United States Line. Für heutige Verhältnisse eigentlich ein winziges Schiff. Es hatte 1800 Container geladen. Hatte vielleicht eine Stellfläche von maximal 2000. Wenn es überhaupt so viel war, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wenn man daran denkt, dass die heutigen großen Containerfrachter bis zu 10.000 Boxen tragen können, dann sieht man, wie gewaltig die Entwicklung war. Wir haben das Schiff doch mit großem Pomp begrüßt. Es war auch sogar ganz komisch. Ich hielt meine Begrüßungsrede an Land und das Schiff sollte in der Zeit an die Pier gedrückt werden. Und während ich redete, kriegte ich plötzlich einen Zettel. Bitte reden Sie noch weiter. Wir haben noch nicht genug Wasser, die Schlepper können das Schiff noch nicht die letzten Meter an die Pier drücken. Und da musste ich also, wie man so sagt, filibustern und habe also über alles Mögliche, über Hafenpolitik und Weltwirtschaftspolitik und sonst was geredet. 10 Minuten später lag das Schiff an der Pier und es war alles klar.
Zwanzig Fuß oder 40 Fuß lang, also umgerechnet gut 6 oder gut 12 Meter. Und rund 2,5 Meter hoch. Das sind die Maße des Standardcontainers, wie wir ihn heute kennen und ohne den der Welthandel nicht so schnell sein könnte, ohne den wir nicht so günstig Turnschuhe, Elektronik und exotische Lebensmittel einkaufen könnten. Bevor die Container die Welt eroberten, mussten Waren oft mühsam von Hand oder mit Hebenetzen und Kränen entladen werden. Arbeiter mussten sich tagelang, ja wochenlang abquälen, um ein Schiff zu be- und entladen. Und die Schiffe vor einem halben Jahrhundert, die fassten nicht einmal ein Zehntel dessen, was ein Frachter heute mitnehmen kann. Aber woher kommt der Container? Wer hat ihn erfunden? Der Mann heißt Malcolm McLean. 1913 erblickte er in der Nähe der kleinen Stadt Maxton im US-Bundesstaat North Carolina das Licht der Welt. Ein typisches Landkind in einer Familie mit 7 Geschwistern und in einer Gegend, in der Baumwollplantagen und Melonenfelder das Bild bestimmten. McLeans berufliche Karriere begann zunächst als Tankwart, bis ihn jemand fragte, ob er nicht einen Lastwagen hätte, der beim Straßenbau helfen konnte. McLean merkte schnell, dass sich mit einem Fuhrunternehmen Geld machen ließ, kaufte zunächst gebrauchte Laster und transportierte später Obst und Gemüse über Land. Einmal in der Woche fuhr er die Baumwolle hoch in den Norden zum Hafen von Hoboken in New Jersey. Stundenlang wartete er dort auf die Hafenarbeiter, die die einzelnen Ballen mit einem Haken aufs Schiff beförderten. Und während er im Auto saß, träumte er von effizienteren Entladewegen. Es musste doch möglich sein, die Truck-Aufbauten im Ganzen zu verladen.
Ich beobachte, wie sie loslegen, roll die Dinger runter, sie nehmen sie mit den Haken. Und ich sag mir, warum nehmen wir nicht den ganzen Aufbau vom Laster? Das war mein erster Gedanke. Nimm den ganzen Aufbau runter.
Mitte der 40er Jahre hatte McLean bereits 1770 Trucks. Aus der Einmannfirma war das zweitgrößte Fuhrunternehmen der USA geworden. Seinen Traum jedoch, eine standardisierte Transportbox zu entwickeln, verlor der findige Spediteur nicht aus den Augen, denn er hatte erkannt, dass Zeit Geld ist.
Ich weiß nicht genau, wo das Wort Fracht herkommt. Bestimmt ein lateinisches Wort für irgendwas, bewegen oder so. Das Wörterbuch beschreibt es als etwas, das auf die Kosten deiner Ware draufkommt. Das bedeutet Fracht wirklich. Ware plus Fracht. Fracht ist etwas, das auf die Kosten dessen draufkommt, das transportiert wird. Sind die Kosten zu hoch, wird es nicht transportiert. Fracht ist wichtig.
McLean entwickelte eine Blechkiste, die auf einen LKW passte und von dort aus mit einem Hebegeschirr auf Schiffe oder Züge geladen werden konnte. Damit es funktioniert, brauchte er Partner. Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmen wollten da jedoch nicht mitziehen. Also kaufte sich der Spediteur McLean eine Reederei. Seinen LKW-Vorbetrieb musste er dafür allerdings verkaufen. Dies widersprach damals dem sogenannten Anti-Monopol-Gesetz, das Land- und Seetransport in einer Hand ausschloss. Am 26. April 1956 war es soweit. Im Hafen von Hoboken begann, nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Zukunft des Seetransports.
An Pier 21 liegt ein Schiff, das aussieht wie eine Kreuzung aus Frachter und Flugzeugträger. Es heißt Ideal X. Mit solchen Schiffen wurden im Zweiten Weltkrieg Flugzeuge und Treibstoff nach Europa transportiert. Doch heute bekommt die Ideal X eine besondere Ladung. Ein Kran hebt mit Spezialgreifern ganz neu entwickelte Blechboxen direkt von LKW-Anhängern auf das Schiff. Es ist die Geburtsstunde der Containerschifffahrt.
1962 wurde der erste Containerterminal im Hafen von Hoboken eröffnet. Nicht ohne Widerstand der Hafenarbeiter, die Sorgen um ihre Arbeitsplätze hatten. Denn zum Entladen eines Schiffes waren bis dahin 20 Leute in einer Schicht notwendig. Für die Container brauchte man nur einen Arbeiter. Malcolm McLean erinnert sich.
Wir hatten die Öffnung at Port Elizabeth.
Wir hatten die Eröffnung von Port Elizabeth und ich bin draußen und schaue dem Schiff zu, wie es arbeitet. Bisschen verrückt, alle sind drin zum Essen. Beide Ladebrücken arbeiten und ich schaue hoch und da steht ein Kerl und beugt sich über die Reling und beobachtet die Brücken. Ich kannte ihn nicht, ein großer, dicker Kerl. Ich ging also hin zu ihm, als er so über der Seite hing und schaute und sagte, na, was halten Sie davon? Und er sagt, das Beste, was wir tun können, diesen Hurensohn an Ort und Stelle versenken.
Heute sind die Blechboxen von inzwischen genormten 20 und 40 Fuß aus dem internationalen Transportwesen nicht mehr wegzudenken. Was die Fachwelt damals als teure Spinnerei ohne Zukunft abtat, ist heute Motor der Weltwirtschaft. Allein seit 1996 hat sich die weltweite Containerflotte fast verdoppelt. Und hier in Hamburg hängen gut 20% der Arbeitsplätze direkt oder indirekt an der Blechkiste. Malcolm McLean, der Erfinder des Containers, ist am 25. Mai 2001 in Manhattan gestorben. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. 6. Mai 1966. Dieses Datum steht in den Geschichtsbüchern als das Datum, an dem der erste Container in Deutschland per Schiff ankam. In Hamburg begann das Containerzeitalter allerdings erst 2 Jahre später, eben an jenem 31. Mai 1968. Zu verdanken ist das unter anderem dem damaligen Wirtschaftssenator Helmut Kern. Denn die Widerstände gegen dieses neue Ding namens Container waren im traditionsreichen Hamburg eher groß, erinnert sich Kern.
Es gab ja durchaus unter den alten Hafenlöwen große Bedenken. die sehr verdienstvollen Wiederaufbauer des Hafens nach dem Kriege, Ernst Plate oder Kurt Kalischer, waren ja der Meinung, diese Kiste kommt uns nicht in unseren Hafen. Sie sahen natürlich, dass eine völlig andere Struktur von Hafenarbeit dadurch entsteht. Ich habe 1966 bei einer Amerikareise aber gesehen, wie der erste wirkliche gewerbliche Güterverkehr per Container zwischen Port Elizabeth und Puerto Rico funktionierte. Und mir war völlig klar, das ist eine Revolution in der Transporttechnik. Der gleichen Meinung war auch Kurt Eckelmann hier im Hamburger Hafen. Und wir beide haben uns von vornherein dafür eingesetzt, dass Hamburg auch Containerhafen wird. Auch da gab es große Bedenken, weil ja viele Leute sagten, die lange Revierzeit, die Fahrzeit von Cuxhaven nach Hamburg, das wird doch wohl kein Reeder machen, wenn er in Bremerhaven schon an der Küste die Container loswerden kann. Diese Leute übersahen aber nicht, dass Hamburg ein gewaltiges eigenes Ladungsaufkommen hat. Und wenn die Schiffe, die hier ankommen, etwa ein Drittel ihrer Container als Lokoverkehr, also vom Ort kommend oder in den Ort gehend, haben, dann ist es wesentlich vernünftiger, die Elbe raufzufahren, als die in Bremerhaven auszuladen und im LKW über die Straße zu transportieren. So war es also, und wir haben dann darum gekämpft, dass der Containerverkehr, der für Bremerhaven schon etwas früher begann, weil dort die Amerikaner mit ihrem Militärverkehr gestartet waren, dass der auch nach Hamburg kam. Der erste Vertrag war mit United States Line. Als ich im Senat 35 Millionen als erste Vorlage beantragt, um den Brücke auszubauen, sagte Herbert Weichmann zu mir: Na, hören Sie mal, junger Kollege, Sie haben keinen Vertrag, Sie haben keine Reederei und wir sollen 35 Millionen bewilligen. Wir haben es aber dann doch getan. Der Senat sah ein, dass man das vorleisten muss. Man muss die Anlage haben, bevor man einen Kunden bekommt. Und kann ich sagen, ach, kommen Sie mal 2 Jahren wieder, dann sind wir soweit. Und da hatten wir auch den Vertrag mit der United States Line im Jahr 1968, und das war dann der eigentliche Bahnbrecher, um Hamburg als den Containerhafen Deutschlands zu entwickeln.
Nicht nur unter den Hafenunternehmen und besonders bei der HALA gibt es anfangs starke Vorbehalte gegen den Containerumschlag. Auch andere wollen zunächst gar nichts von der Box wissen. Hafenarbeiter zum Beispiel, die damals noch zu Tausenden per Sackkarre und Muskelkraft die Waren löschen. Sie fürchten um ihre Jobs.
Es wurde natürlich über Arbeitsplätze geredet, aber insoweit sind ja deutsche Gewerkschaften doch wesentlich wacher als die Amerikaner damals. Man sah sehr schnell im Bereich auch der Gewerkschaften, dass dieser Container nicht vermeidbar ist. Und wenn man ihn ablehnen würde, würde der Hafen sterben. Also hatte man gar keine Alternative. Und außerdem hofften wir natürlich zuerst auch, dass wir in erheblichem Umfang auch im Hafen Container packen würden. Das haben wir zuerst auch noch gemacht. Und dadurch ist praktisch ja nur sozusagen das Schiff vorgestaut worden im Container. Aber das hat sich dann im Laufe der immer größeren Containerströme ja auch weitgehend gegeben. Wir packen ja heute nur noch einen relativ kleinen Teil der Container im Hafen aus oder ein. Aber es ist natürlich eines gekommen. Es haben sich Arbeitsplätze an Land verlagert, ins Hinterland. Denn irgendwo müssen die Container ja gepackt werden. Und es wurden Arbeitsplätze hier dadurch geschaffen, die wesentlich anspruchsvoller waren, die wirklich auch Leute verlangten mit guter Ausbildung und entsprechend auch bessere Bezahlung.
Helmut Kern, er war von 1966 bis 1976 Wirtschaftssenator in Hamburg, und im Wesentlichen ist es ihm zu verdanken, dass man hier die politischen Weichen Richtung Containerhafen gestellt hat. Helmut Kern starb am 8. November 2016, kurz vor seinem 90. Geburtstag in seiner Heimatstadt Hamburg. Der Container. 8 Ecken hat er und hinein passt beinahe alles, was irgendwo auf der Welt gehandelt wird. Von der kleinsten Stecknadel bis zum Auto. Selbst kleine Fertighausmodule werden in Containern verschifft, dann oben offen. Aber wie und wo werden die stählernen Boxen eigentlich hergestellt? Dietrich Lehmann.
2 schwere Stahltüren, auf jeder Seite verschlossen mit 2 zentnerschweren Verriegelungen. Container sind gut gesichert. Dazu kommt ein Siegel.
Ja, wenn man jemanden aufgemacht hat, ist das Siegel gebrochen. Und man kann über die Siegelnummer, wenn man ein anderes Siegel nimmt, kann man prüfen, ob da jemand an den Container dran war. Und bei jedem Übergang, wir nennen das Gefahrenübergang, wird das Siegel geprüft. Wenn der Trucker den Container auf dem Terminal abgibt, prüft das Terminal die Siegelnummer mit der Originalsiegelnummer. Und wenn der Trucker dann gut gearbeitet hat, ist das Originalsiegel noch dran.
Sagt Frank Nachbar, bei der Reederei Hapag-Lloyd zuständig für Bau und Wartung von Containern. Rund 1 Million Boxen hat das Unternehmen. Die meisten Container werden inzwischen in China hergestellt, in Serie am Fließband. Etwa alle 2 Minuten läuft alleine in einer der größten Fabriken ein neuer Container vom Band. Und von diesen Fabriken gibt es Dutzende.
Der Containerpreis in China schwankt. Und wenn man davon ausgeht, dass er, heute ist er sehr viel niedriger, aber das auch, weil der Stahlpreis unten ist und der Bedarf nicht so da ist, Angebot, Nachfrage. Aber wenn man zwischen 2.500 und 3.000 Dollar rechnet, ist man ungefähr in dem Preisrange, wo man einen Container kaufen kann.
Aber Container sind nicht gleich Container. Und die heutigen Stahlboxen waren nicht von Anfang an Standard.
Wir haben angefangen mit Aluminium-Seitenwänden, mit ein paar wenigen Containern. Und dann wurden die Plywood-Seitenwände, das ist eigentlich Laminat, Holzlaminat, das für Seitenwände und Dächer genommen worden sind. Und dann die Bohlen, die da waren. Dann kamen die Seitenwände blieben, dann wurden die Platten eingelegt in den Container. Und dann kamen die Stahlcontainer.
Bis heute ist der Fußboden der meisten Container nach wie vor aus Holz, sagt Frank Nachbar.
Aber Holz war halt verfügbar in großen Mengen. War billig und man nahm mit Holz. Die Festigkeiten waren sehr gut von dem Holz, was wir damals gekriegt haben. Heute nicht mehr. Heute haben wir sehr viel Weichholz, Birke oder Lärche. Und dadurch, dass es eben auch ein wertvoller Rohstoff ist, nicht schnell nachwachsend, ist die Industrie so ein bisschen auf Bambus umgeschwenkt. Oder nicht bisschen, 60% aller Container werden mit Bambus gebaut jetzt.
Frank Nachbar zeigt stolz auf den Boden des Containers, in dem er gerade steht. Die neueste Errungenschaft ist ein Stahlboden, der sogar noch leichter ist als der herkömmliche Holzboden. Seit rund 10 Jahren hat Hapag-Lloyd die ersten Container mit Stahlfußboden im Programm.
Das heißt, der Container kann so, wie er steht, auch wieder in den Schmelzofen kommen und kommt wieder unten neuer Container raus.
12 bis 15 Jahre. So lange hält ein Container im Durchschnitt. Geschont werden die Boxen kaum. Deshalb sehen die meisten auch schon schnell verbeult und zerkratzt aus.
Wenn ich im Neubau in China bin, ist das schon interessant, wenn man aufpasst, dass der Container wirklich gut ist, wenn er rauskommt. Und sobald man den irgendwo im Service sieht, sind die Beulen und Schrammen dran. Der ist nur gerade 2 Jahre alt und sieht noch relativ gut aus. Aber das wird mit einem Gabelstapler gegengefahren. Wenn er auf dem Truck steht, der fährt in eine Kurve rein, das ist ein Abweiser, da bleibt er dran hängen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Container kaputt zu machen. Das ist so ein Highcube. Als die 1990 eingeführt worden sind, konnte man regelmäßig beobachten, dass auf den Brücken Abdruck war. Weil alle dachten, die kommen damit durch. Aber als er nur größer war, hat man kaum mitgekriegt und die sind alle gegen die Brücke gefahren. Da hatten wir sehr viele Probleme mit.
Etwa 3 bis 4 Tonnen wiegt ein leerer Container. Voll bringt er es auch schon mal auf 30 Tonnen. Besonders stolz ist Containermann Frank Nachbar auf seine Kühlcontainer. Wenn er davon erzählt, gerät er regelrecht ins Schwärmen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie genau man die Luft und ihre Zusammensetzung im Container heutzutage regeln kann.
Das heißt, dass ich eine Banane, wenn ich einen normalen Container benutze, Kühlcontainer benutze, fahre ich bei 13,3 Grad und kann die Banane 21 Tage fahren. Wenn ich ins Mittelmeer fahren möchte oder nach Russland fahren möchte, geht das nicht mehr, weil das die Transit-Time länger ist. Und da muss ich dann aber mit Control Atmosphäre. Da verändere ich die Luftzusammensetzung. Und zwar ist das dann so, dass wir haben jetzt in der Atmosphäre 21% Sauerstoff, roundabout, und ob 0,03% CO2. Und wir fahren die CO2-Werte hoch bis zu 6-7% und die Sauerstoffrente runter auf 3%. Und dann hält die Banane bis zu 50 Tage im Container. Ist wie ein Tiefschlaf. Ihr packt den Tiefschlaf und sie reift langsamer, so wie wir schlafen auch. Und genauso schläft die aber den Tiefschlaf. Und dann, wenn die hier ankommt, wecke ich sie und dann habe ich sie im Verkauf.
Am 31. Mai 1968 begann in Hamburg das Containerzeitalter mit dem Vollcontainerfrachter American Lancer. Das ist unser Thema hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Die Container gehören heute längst zum Alltag. Ohne sie geht gar nichts mehr im weltweiten Handel. Bevor solch eine Blechbox auf die Reise geschickt wird, muss sie beladen werden. Und dabei kommt es, ähnlich wie beim Kofferpacken, vor allem auf 2 Dinge an. Es soll möglichst viel reinpassen und es soll bitte nichts kaputt gehen. In speziellen Kursen lernen künftige Hafenarbeiter, wie das genau geht. Container packen für Anfänger. Petra Volkwatzen hat sich das auf dem Gelände der Hafenakademie auf Steinwerder angeschaut.
Ein großer, umzäunter Platz gleich hinterm neuen Musicaltheater an der Elbe. Zwischen aufgestellten Hütchen wird ein Container rückwärts umhermanövriert. Andere Lehrgangsteilnehmer stapeln mit einem Kran Container aufeinander. In einer Ecke des Geländes steht ein leerer Container, der zu Übungszwecken beladen werden soll.
Wir packen jetzt formschlüssig den 20-Fuß-Container. Formschlüssig heißt, dass keine Lücken zwischen der Ladung entstehen.
Pascal Prion nimmt an einem dreimonatigen Kurs der Hafenakademie teil, genau wie Stefan Mieritz.
Also ich sitze im Stapler und belade den Container und mein Kollege sagt mir, was ich zu beladen habe, wo es stehen soll, dass es optimal steht, dass wir keine Ladelücke haben, sodass die Ladung im Container verrutschen kann.
Ja, der Kollege holt jetzt mit dem Gabelstapler die große Holzkiste. Auf der Kiste selber ist immer meistens gekennzeichnet mit einem roten Kreuz, wo der Lastschwerpunkt ist, damit man auch die Ladung vernünftig hochheben kann. Nicht, dass die Ladung dann nach links oder nach rechts kippt.
Der eine fährt den Gabelstapler, der andere weist ein. Dabei gilt, ähnlich wie beim Kofferpacken, Schweres gehört nach unten.
Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Kisten habe, dass die eine wiegt 4000 Kilo, die andere wiegt 2000 Kilo, dass natürlich die schwerere nach unten kommt, sodass wir die andere Kiste mit unserer anderen dann nicht eindrücken. Also das ist sehr wichtig.
Als Stefan Mieritz die erste Holzkiste in den Container manövriert, bleibt rechts und links kaum Platz.
Weiter nach rechts. Also es ist wirklich, passt nur noch ein Blatt Papier eigentlich dazwischen sozusagen. Mach das mit dem Hubmaß.
Vor dem Kurs sind beide noch nie Gabelstapler gefahren. Kurz ditcht die eine Holzkiste doch an der Containerwand an. Noch halb so schlimm, sagt Ausbilder Sami Ikic.
Das passiert das eine, aber dafür sind wir auch in der Ausbildung, damit sie einfach auch diese Erfahrungswerte sammeln, damit sie einfach auch mal sehen, dass man sich vorher Gedanken machen muss, wenn man ranfährt, dass man mittig ranfährt, dass man links und rechts den Abstand identisch hat. Das üben wir halt, dafür sind sie halt hier. Ne?
Sami Ikic arbeitet seit 9 Jahren für die Hafenakademie. Wichtig fürs Containerpacken ist ein gutes räumliches Sehen, sagt der Ausbilder. Und natürlich Sorgfalt beim Sichern der Ware.
Dass man wirklich, wenn man den Container losschickt, dass man gewährleisten kann, dass dort die Ladung sich im Container nicht bewegen kann. Stahl wird ja oft jetzt in Containern transportiert, dass dort eventuell auch wirklich Stahlträger rausschießen, Rohre rausschießen. Und dann wird natürlich derjenige, der den Container beladen hat und gesichert hat, nachher auch in Regress genommen, also auch in die Verantwortung.
Wer genau den Container beladen hat, lässt sich später zu 100% nachvollziehen. Sami Ikic kommt wie alle Ausbilder hier aus der Praxis. In seinem Berufsleben hat er schon die unterschiedlichsten Dinge verpackt.
Teilweise so Schneemobile haben wir nach Island verschifft. Und ein besonderes Thema ist natürlich Gefahrgut. Da hatten wir mal einen Karton mit 1.4G, das ist also hochexplosiver Sprengstoff. Und da gab es einen Karton mit 25 Kilogramm. Und der musste in so einen 20-Fuß-Container separat gepackt werden, alleine. Und da muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man diesen Karton in so einem 20-Fuß-Container sichert, ohne den Karton zu beschädigen, ohne die Ladung zu beschädigen, weil es halt sehr explosiv, sehr empfindlich ist. Dafür habe ich 2 Stunden gebraucht.
Auch die zwei Lehrgangsteilnehmer Pascal Prion und Stefan Mieritz wissen, so einfach wie rechteckige Holzkisten lässt sich längst nicht alles verpacken.
Ja, runde Gegenstände, die wiederum gesichert werden müssen. Eigentlich ist es Tetris-Spielen für Große.
Am Ende ist alles verstaut, was verstaut werden sollte. Ausbilder Sami Ikic ist für heute zufrieden mit dem Ergebnis.
Ja, also die haben formschlüssig gepackt. Die haben auch so gepackt, dass man jetzt eigentlich die Ladung, so wie sie hier steht, auch ohne zu sichern transportieren kann. Haben auch vernünftig den Lastverteilungsplan berücksichtigt. Also das haben die gut gemacht.
Für die Zeit nach dem Kurs hoffen Stefan Mieritz und Pascal Prion, dass sie eine Arbeit finden im Hafen.
Ich wollte eigentlich schon immer einen Hafen, das hat mich eigentlich immer interessiert. Ist eigentlich fast immer ein sicherer Job gewesen. Und also ich muss sagen, es bringt mir echt Spaß. Ne?
Wie es weitergeht, große Maschinen fahren und vernünftig Geld verdienen, würde ich sagen.
Millionen Container unterwegs rund um die Welt auf Schiffen, die heute fast 10-mal so groß sind wie die American Lancer damals 1968. Das ist eine logistische Herausforderung für die Reedereien. Richtig laden, in jedem Hafen den richtigen Container finden und vor allem keinen verlieren. Dietrich Lehmann hat sich angeschaut, wie solch eine Containerflotte gesteuert wird. Er war bei Hapag-Lloyd.
Hapag-Lloyd ist nicht nur Deutschlands größte Containerreederei und weltweit die Nummer 5. Das Unternehmen vom Hamburger Ballingdamm stellt seinen Kunden am liebsten auch selbst einen orangefarbenen Container auf den Hof, damit der ihn vor Ort beladen kann.
Dann wird die Tür zugemacht, der Container noch versiegelt und dann tritt er seine Anreise an, die eben mit aus einer Fabrik kommt, vielleicht im Inland, zum Hafen befördert wird. Dort der Umschlag stattfindet, die Box aufs Schiff gestellt wird. Dann fährt das Schiff los, kommt in seinen Bestimmungsort an. Und von dort geht die Reise dann weiter, häufig eben ins Inland einer Zielregion.
Niklas Ohling ist 36 Jahre und bei der Reederei dafür verantwortlich, die eigene Containerflotte aus mehr als 1 Million Boxen zu steuern.
Wenn man die mal exemplarisch aneinanderstellen würde, sind das rund 7.500 Kilometer aneinander gestaut oder gereihte Container. die, wenn man jetzt sich die Weltkugel ansehen würde, von Hamburg bis Los Angeles reichen würden. Und die sind unter der Kontrolle von Hapag-Lloyd.
Wo ein Container ist, das weiß die Reederei nicht immer genau. Eingebaute Sender sind die Ausnahme. Aber dank Informationsaustausch zwischen Schiff, Hafen und Spediteur weiß die Reederei, wo die Box sein müsste.
Das heißt, überall dann, wenn ein Umschlag mit dem Container stattgefunden hat, sprich, wenn der Container aus dem Inland ans Terminal gekommen ist, das Tor quasi zum Terminal, die Gatebewegung passiert hat, dann wird das dokumentiert und wir können nachträglich erfassen, wo sich diese Container befinden und im Zweifel halt auch herausfinden, wenn ein Container mal verlustig gegangen ist, wo er denn zuletzt gewesen sein soll.
Container sind nicht immer voll unterwegs. Aus Fernost etwa werden mehr Waren exportiert als importiert. Deshalb gibt es in China eigentlich ständig einen Mangel an leeren Containern.
Das Design für Apple sitzt in Kalifornien. Das Produkt kommt aber letzten Endes aus Fernost, wo es produziert wird. Und die Container fahren also voll von China an die US-Westküste oder Ostküste und werden größtenteils wieder leer zurückpositioniert.
Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo Container quasi an der falschen Stelle sind, wo es Ungleichgewichte gibt zwischen Angebot und Nachfrage nach Boxen.
Es gibt das auch für Containertypen unterschiedlich. Nehmen wir den Kühlcontainer, wo wir jetzt noch eine Erntesaison gerade auf der Südhalbkugel erleben. Gerade ganz stark die südamerikanische Westküste. Diverse Obstsorten, die dort gerade noch gefahren werden, aber auch zum Teil ja, Avocados oder auch Kirschen, Weintrauben, alle möglichen Produkte, die aus dieser Region kommen. Und dann irgendwann der Wechsel stattfindet, dass die Kühlcontainer wieder durch die logistische Aktivität hier im Unternehmen gesteuert auf die Nordhalbkugel gebracht werden müssen, um dort für die Erntesaison bereitzustehen.
Damit ein Kühlcontainer nicht leer durch die Gegend gefahren werden muss, kommt dann auch schon mal ungekühlte Ladung rein.
Für den Preis eines normalen Kühlcontainers, ja, wäre das eigentlich Verschwendung, aber es ist in der gesamtheitlich immer noch das Beste für die Flotte von Hapag-Lloyd.
Rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind allein bei Hapag-Lloyd dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass an jedem Ort der Welt genügend eigene Boxen bereitstehen. Aber auch nicht zu viele. Das geht heutzutage nicht mehr ohne leistungsfähiges Computersystem.
Ja, damals kannte man den Container vermutlich wirklich noch mit Namen. Und es ist wirklich so gewesen, also auch von meinen Vorgängern, wie ich es mir habe erklären lassen, dass man den Container wirklich an der Tafel geführt hat und gesagt hat, der Container befindet sich gerade dort und dort und hat dann eben eine Verschiebung gemacht, die Box an einer Magnettafel einfach weiter bewegt entlang ihrer Phase, bis sie dann wieder raus war mit einem Volltransport nach Übersee. Heutzutage wäre das unter der Masse, die wir bewältigen müssen, die wir auch überwachen müssen. Wäre ohne Systemunterstützung gar nicht machbar.
Obwohl immer mal wieder vereinzelt nach einem Sturm an den Küsten Container oder deren Ladung antreiben, dass Container über Bord gehen, ist äußerst selten, sagt Ohling.
Auch auf der Landseite, sprich, dass ein Container geklaut wird, ist in der Anzahl vernachlässigbar. Also ganz, ganz seltene Fälle, die es gibt.
Schließlich kann man einen Container, allein aufgrund seiner Größe, nicht mal ebenso verschwinden lassen.
Das Hamburger Hafenkonzert, unser Thema heute, 50 Jahre Container in Hamburg. Und auch das gehört zur Geschichte des Containers. Der Anlauf des größten Frachtschiffs, das Hamburg bisher gesehen hat. Am 15. März dieses Jahres lag das neue Flaggschiff der Reederei CMA CGM am Burchardkai verteut. Die Antoine de Saint-Exupéry.
Benannt nach dem Autoren des Buchs vom kleinen Prinzen, also doch klein ist hier gar nichts. 400 Meter lang, fast 60 Meter breit, als wuchtiges Realsymbol des wachsenden globalen Warenstroms liegt der blaue Riese verteut. Auf dem Schirm haben die Logistiker der Hala den Pott bereits seit er vor 7 Tagen Gibraltar passiert hat. Den genauen Zeitpunkt der Ankunft bestimmen, damit dann alles bereit zum Löschen ist, darum geht's. 2 Tage lang arbeiten nun 7 Containerbrücken daran, die Exupéry zu ent- und beladen. In Spitzenzeiten hebt jede Brücke pro Stunde mehr als 30 Boxen vom Schiff. Und das ist natürlich nicht alles.
Mit der ganzen IT, die dahinter steckt, da ist auch viel Zollverfahren dahinter. Und jeder Container muss an den richtigen Ort hin. Das ist schon eine immense Leistung, die da erbracht wird.
Jens Hansen, Vorstandsmitglied beim Terminalbetreiber Hala. Die Investitionen der vergangenen Jahre hätten sich gelohnt, sagt er. Die großen Schiffe kommen, die Abfertigung läuft und die Reederei der Exupéry betrachtet Hamburg auch weiterhin als wichtigen Partner, was Peter Wolf, Deutschlandchef von CMA-CGM, bestätigt. Doch natürlich ist auf diesem Presseausflug hin zum Giganten auch die Rede von den Abers. Die Metropole Hamburg mit ihrer lokalen Abnahme direkt am Kai, mit ihrem effizienten Bahnhof für den Hinterlandverkehr nach ganz Deutschland und Osteuropa hat beste Bedingungen, die manche Widrigkeit der nicht noch weiter ausgebaggerten Elbe ausgleichen. Doch die Konkurrenz schläft nicht, so Wolf.
750.000 TU ist der Anteil der bayerischen Ladung, die wir über den Hamburger Hafen bewegen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Südhäfen mit Koper und Triest enorm aufrüsten und gerade den süddeutschen Raum mit ihren Intermodalangeboten so sehr locken, dass mittlerweile diverse Verkehre über die Südhäfen ablaufen.
Mehr als 20.000 Standardcontainer fasst die CMA-CGM Antoine de Saint-Exupéry. Vollgestellt hat sie einen Tiefgang von mehr als 16 Metern, zu viel für die Unterelbe, mit 18.500 Containern beladen und daher nur zu 60% ausgelastet, ist die Exupéry aus Dünkirchen kommend den Strom raufgeschwommen. Im Märznebel liegt sie am Kai als gewaltige blaue Wand mit weißen Buchstaben, groß wie Einfamilienhäuser. Davor schaukelt miniaturhaft eine Barkasse. An Bord Vertreter der maritimen Wirtschaft samt Journalie. Und es erklingt das Mantra der Branche: Wir warten auf die Elbvertiefung. Ingo Eckloff, Vorstand von Hamburg Hafen Marketing.
Weil wir dann die Möglichkeit haben, erstens Erstanläufe hier in Hamburg abzufertigen und zweitens auch schwere Ladung zu nehmen. Also für diese Großschiffe würde das heißen, dass ungefähr 1.800 Container mehr an Bord genommen werden können. Das heißt nicht automatisch, dass die kommen. Der Markt ist umkämpft, aber wir werden dann drum kämpfen, den Marktanteil zu erhöhen.
Trotz aller Schwierigkeiten. 620 Millionen Container werden jährlich weltweit transportiert, Tendenz steigend. Die Antoine de Saint-Exupéry steht für eine wachsende Flotte von 20.000 Containerfrachtern. Mit zwei entsprechenden Liegeplätzen bleibt Hamburg im Club der Häfen, die solche Schiffe überhaupt abfertigen können. Ein drittes Terminal soll ertüchtigt werden, so Hala-Vorstandsmitglied Jens Hansen.
Ja, wir haben hier am Waltershofer Strecke 1.450 Meter Kaistrecke. Und wir werden die Containerbrücken weiter durchschieben und den Liegeplatz 6, den wir hier heute haben, ertüchtigen mit weiteren größeren Geräten drauf. Das heißt, wir nutzen die alte Kai-Strecke mit neuem Equipment.
Neues Equipment für neue Aufgaben. Zwei baugleiche Schwestern der Antoine de Saint-Exupéry will die Reederei CMA-CGM noch dieses Jahr in Dienst stellen.
Ein Besuch bei der CMA-CGM Antoine de Saint-Exupéry Mitte März dieses Jahres im Hamburger Hafen. Der Kollege Jan Graf war dabei. Der Container hat den Welthandel, die Welt verändert. Seitdem Waren im Container transportiert werden, sind die Preise in den Keller gefallen, etwa um eine Palette mit T-Shirts von Asien nach Europa zu bringen. Der Container hat aber auch viele Biografien geprägt, ganz besonders die des ehemaligen Hamburger Wirtschaftssenators Ian Karan. Dietrich Lehmann über ein Leben mit, von und für den Container.
Immer ein freundliches Wort, immer ein Lächeln im Gesicht. Ian Karan lehnt sich auf seinem Sofa zurück und ist zufrieden. Er hat es geschafft, von ganz unten nach ganz oben, dank des Containers. Geboren in Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, kommt Karan 1970 nach Hamburg, um ein bisschen Deutsch zu lernen. Seinen Lebensunterhalt verdient er anfangs als Tellerwäscher.
Jeden Nachmittag hätte ich Zeit gehabt zwischen Mittagsarbeit bis Abendarbeit. Da bin ich rumgelaufen und einen normalen Job gesucht und habe ich auch 3 Monate später was gefunden.
Und zwar bei einer Spedition, die überwiegend Geschäfte mit den USA macht. Karans Vorteil, er konnte Englisch in Wort und Schrift, was zu dieser Zeit nicht jedem in der Hansestadt gegeben ist.
Diese Firma war eine von den ersten Firmen, die Container verladen haben nach Amerika. Der Containerverkehr war in diesen Jahren nur zwischen USA und Deutschland. Es waren keine anderen Verkehre damals vorhanden. Da langsam fing es an, mit Fernost zu laufen.
Dann erreicht Karan das Angebot einer amerikanischen Firma, die sich auf den Handel mit Containern spezialisiert hat. Im Vorstellungsgespräch taucht die Frage nach seiner Gehaltsvorstellung auf.
Und ich verdiente zu der Zeitpunkt 2.500 D-Mark. Und ich dachte, ja, Amerikaner, hire und fire, heute habe ich einen Job, morgen vielleicht nicht, sage ich gleich 10.000. So, 3 Wochen später bekam ich ein Telex von der Chicago Firma. We agree to employ you at a salary of US $10,000. Das war damals 24.000 D-Mark.
1975, nur 5 Jahre, nachdem er in Hamburg angekommen ist, macht sich Karan selbstständig. Und zwar mit dem Geschäft, das er schon als Angestellter kennt, dem Handel und der Vermietung von Containern. Eine wahre Goldgrube.
Man hat früher innerhalb 3 Jahren die Investition praktisch rausgehabt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute braucht man 10 bis 12 Jahre.
Karans Geschäftsmodell, er profitiert vom Mangel an Containern. Die Linienreedereien halten nur etwa die Hälfte der benötigten Container in ihren eigenen Beständen, um flexibel zu sein. Karan vermietet Boxen auf Zeit, verkauft auch immer wieder größere Bestände. Ein Modell, das schon bei seinem ersten großen Geschäft im ersten Geschäftsjahr äußerst erfolgreich ist.
War mit einer Bremer Reeder, der seine Geschäfte aufgab und der hatte 3.800 Container in die Flotte gehabt, die er dann verkaufen wollte. Und ich habe dann angeboten, dass ich die kaufe und weiterverkaufe. Ich war der Erste, der Gebrauchcontainer gehandelt habe. Und das ist heute ein Riesengeschäft geworden. Aber die Ursprung von diesem Geschäft ist der Vertrag, den ich damals mit Hansa-Linie abgeschlossen habe. Und mit dem Kauf und Verkauf haben wir 1,5 Millionen verdient. Und das war der Basis für mein Geschäftsleben.
Immer größere Schiffe, von einigen 100 Containern bis hin zu Frachtern mit 10, 16 oder heute 20.000 Boxen. Das Wachstum in der Containerschifffahrt scheint unaufhaltsam. Aber es gab und gibt gute und weniger gute Jahre, sagt Karan. Die besten? Die Zeit zwischen 1997 und 2007.
Weil da ist China mit Exportboom aufgebrochen und da könnte man ohne Ende Container kaufen und Container vermieten.
Irgendwann aber beschleicht Karan ein ungutes Gefühl. So konnte es nicht ewig weitergehen. Als Karan 2007 seine Firma Capital Lease verkauft, ist der Herr über 600.000 Container, der 7. größte Containervermieter der Welt und der größte in Europa. Karan ist stolz auf seine Entscheidungen. Und nicht nur er, der Waisenjunge aus Ceylon, der bei seiner Großmutter aufgewachsen ist.
Als ich jung war, haben alle meine Verwandten, meine Geschwister, meine Großmutter, alle gesagt, warum kannst du nicht so sein wie dein Bruder? Der ist intelligent, der schreibt gute Noten und du hast nur Sport im Kopf und in Mathe bist du so schlecht. Ja, ich kann Ihnen sagen, mein Bruder, wenn er heute was braucht, er ruft seinen dummer junger Bruder und sagt, kannst du mir mal so und so viel mal geben. So haben die Zeiten sich geändert. So, ich denke schon, dass meine Großmutter einigermaßen mit mir zufrieden ist.
Auf den Spuren des Containers im Hamburger Hafen, der Blechkisten, die vor 50 Jahren zum ersten Mal hier in Hamburg ankamen. In China sind in den vergangenen Jahren innerhalb weniger Monate gleich mehrere gigantische Containerhäfen entstanden. Mit einer Größe, die Hamburg eher klein aussehen lässt. Aber auch bei uns in der Stadt hat der Container das Stadtbild massiv verändert. Ganze Dörfer sind verschwunden, wurden zu riesigen Lagerflächen. Besonders gut kann man das in Waltershof sehen. Dietrich Lehmann hat einen ehemaligen Dorfbewohner getroffen, dessen Leben auf ganz besondere Weise mit dem Container verbunden ist.
Lastwagen mit Containern auf dem Auflieger donnern über holprige Straßen. Nebenan quietscht ein vollbeladener Güterzug, der sich im Schritttempo auf das Gelände des Hala-Terminals Burchardkai schiebt. Und gleich nebenan rollen Autos und Lastwagen auf der A7 in den Elbtunnel.
Es war hier ein Dorf. Wir haben über 4.500 Bewohner hier gehabt. Obstbäume, wir haben hier alles gehabt, alles, was man sich vorstellen kann. Es war hier eine blühende Landschaft, wirklich eine blühende Landschaft.
Sagt Detlef Bade, 63 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Waltershof. Zu einer Zeit, als die heutige Containerlandschaft noch nicht zu erahnen war.
Jeder hat guten Morgen und guten Tag gesagt, was ja heute auch nicht mehr so der Fall ist. Man hat sich gegenseitig begrüßt. Es war schon ein riesiges, freundliches Dorf. Alles miteinander. Wir haben ja hier Kneipen gehabt, einen Eiskaffee haben wir hier gehabt, einen Zigarettenladen haben wir gehabt, eigene Bäckerladen haben wir gehabt, 2 Friseurläden und so weiter. Das war schon toll.
Waltershof, ein echtes Dorf, das aber bei der großen Flut von 1962 schwer getroffen wird.
Die Flut hat viel zerstört. Viele kleine Paradiese, die hier gewesen sind, Wir haben hier Sandstrände gehabt, wo jetzt Containerterminals, wo die Kaianlagen sind.
43 Waltershofer sterben bei der 62er Flut. Lauben, die nach dem Krieg zu Behelfsheimen umgebaut wurden, lagen teilweise bis zu 10 Meter unter Wasser.
62 war hier der große Einbruch, wo hier sehr viele Kleingärten überschwemmt worden sind. Viele sind wohnungslos geworden. Und da war speziell auch hier am Burchardquai, da war früher Kleingärten, da standen nur 2, 3 Brücken. Das war nicht doll. Also ab 68 ging es ja richtig los.
Nach der Flut werden zerstörte Häuser nicht wieder aufgebaut. Waltershof ist Hafenerweiterungsgebiet. Die Kaianlagen fressen sich immer mehr in das Dorf.
Also hier auf der Ecke, hier vom Eurogate, wo jetzt hier Liegeplatz 1 ist, zum Beispiel, da war ein bisschen Sandstrand. Und da hatte mein Vater sogar seinen Kleingarten, wo er sein Erdbeerfeld gehabt hat.
Detlef Bade bleibt dem Hafen treu, lernt zunächst am Reiherstieg Quartiersmann, wechselt dann 1976, als nach der nächsten großen Flut kaum noch ein Bewohner in Waltershof bleibt, ausgerechnet an den Ort, wo früher das Haus seiner Familie stand. Zum Containerumschlag von Eurokai in Waltershof.
Dann gab es früher noch was zu trinken. Komm, trink doch ein Bacardi Cola. Willst du nicht bei uns anfangen? Ist ein Neuanfang. Und dann hat man mich überredet, ja, willst du entweder ein Schiffspläne oder ein Bahnbüro anfangen? Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja Waltershof. Ich ziehe sowieso weg vom Waltershof. Dann bleibe ich beim Eurokai auf Waltershof.
Jahrzehntelang arbeitet Detlef Bade an dem Ort, an dem er aufgewachsen ist. Begleitet das Wachstum, den Boom der Containerschifffahrt.
Ja, ich war selber Skeptiker.
Wie viele damals. Aber der Boom des Containers verändert über Jahrzehnte das Bild des Hafens in Waltershof.
Hinten war das Gelände von Holzmüller, was nachher übernommen worden ist. Da wurden ja viele Tropenholzer umgeschlagen. Und die Firma ist nachher, hat fusioniert mit Eurokai. Und für die Flächenerweiterung, denn Stückgut und Holz nur alleine, das brachte das nicht mehr. Der Container, heute haben wir einen Containerisierungsgrad von 95%. Also direkt Stückgut oder so, was jetzt im Container drin ist, gibt es heute hier fast gar nicht mehr.
Nach mehr als 40 Jahren im Containerumschlag in Waltershof geht Detlef Bade im Herbst in den Ruhestand. Die Arbeit im Hafen, sagt der 63-Jährige, hat sich durch den Container massiv verändert.
Früher war harte Hafenarbeit, heute sind hochtechnisierte Arbeitsplätze hier. Und früher war das wirklich viel Schmutzarbeit im Hafen. Heute ist aufgrund der Hochtechnisierung und der Entwicklung, die gehen alle wieder sauber nach Hause, wie sie gekommen sind. Also ist nicht mehr so, bei Container packen natürlich, das ist eine andere Tätigkeit. Da kommt das schon mal vor, aber sonst sind die Arbeitsplätze unheimlich sauber.
Privat hat Detlef Bade sein neues Zuhause nur ein paar Kilometer weiter südlich gefunden. Aber weit genug weg vom Wasser, damit ihn so etwas wie die Flut 1962 in Waltershof nicht wieder ereilen kann.
Ich möchte nie wieder Wasser haben. Also so verändert sich die Welt. Heute wohne ich in den Harburger Bergen, 56 Meter Höhe, wo kein Wasser hinkommt. Also ein bisschen im Hinterkopf ist das doch noch. Aber trotzdem ist Waltershof immer noch ein Stück, ja, wie ein Stück Heimat, sag ich mal.
Das war das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3311. Rund um den Container, der vor genau 50 Jahren zum ersten Mal hier in Hamburg ankam und damit den Hafen und auch die Stadt verändert hat. Tschüss, ich bin Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montagabend um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.